Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am Anfang steht ein harter Kontrast in einem perfekt gestylten Münchner Studio für Produktdesign. Fängt ein neuer Chef an, Ali Najjar heißt er, gilt als Star-Designer, aber auch als extrem harter Hund. Seine Geschichte erzählt er gern in Talkshows und Klatschmagazinen. Mit 14 Jahren hat er sich ganz allein nach Deutschland durchgeschlagen, nachdem er im Golfkrieg als Kindersoldat an die Front geschickt worden war. Doch die Geschichte wird ihn einholen. In dem Roman »Das Paradies meines Nachbarn« geschrieben hat ihn die gebürtige Iranerin Nawa Ebrahimi. Und mit ihr sind wir jetzt in Graz verbunden. Hallo, Frau Ebrahimi.
Hallo, guten Morgen. Ja, nee, nicht guten Morgen.
Na doch, kann man schon noch sagen, so gerade. Das ist wirklich unglaublich vielschichtig und klug erzählt, dieser Roman. Zwei Welten krachen da im Grunde aufeinander, die deutsche und die persische, die friedlich saturierte hier und die unfassbar grausame des Krieges dort. Sie selbst sind in Teheran geboren, sie sind in Köln aufgewachsen, jetzt leben sie mit ihrer Familie in Graz. Wie empfinden Sie dieses Zuhause-Sein oder vielleicht auch Zerrissen-Sein in unterschiedlichen Kulturen?
Ja, ich habe das, also in der Pubertät und in den 20ern war das immer ein großes Thema, weil natürlich dieses Gefühl, nie irgendwo dazuzugehören, immer sehr stark war. Und auch schon als Kind eigentlich immer zu beobachten und immer die Differenzen zwischen sich und den anderen festzustellen. Also das ist etwas, damit bin ich groß geworden. Und immer am Rand zu stehen und zu beobachten, das ist ja ganz typisch für viele Menschen mit meiner Erfahrung. Irgendwann habe ich meinen Frieden gemacht, interessanterweise, als ich nach Österreich gezogen bin, weil hier habe ich gemerkt, wie deutsch ich dann eigentlich doch auch bin. Und eigentlich hat das meine Identitätssuche, die ich vorher hatte, bin ich Deutsch oder Iranerin oder wo gehöre ich hin oder so, das hat das alles nochmal total relativiert, ach, als ich dann hier in Österreich ankam.
Das finde ich ja lustig. Also gibt es tatsächlich ganz andere Schnittmengen zwischen, weiß ich, dem Österreichischen und dem Persischen oder möglicherweise eben auch zwischen dem Deutschen und dem Persischen?
Ja, auf jeden Fall. Also in Österreich werde ich als direkt empfunden, was mir in Deutschland so nie passiert wäre. Also durch meine iranische Sozialisation zu Hause und Erziehung bin ich eigentlich schon für deutsche Verhältnisse sehr zurückhaltend und eher auch immer durch die Blume redend. Und hier in Österreich werde ich aber als direkt empfunden, was für mich eine völlig neue Erfahrung war. Ja, so einiges anderes. Also ja, es ist interessant, dass seitdem ich hier bin, merke ich, dass einfach diese Identitätssuche und dieses, wo gehöre ich hin, das ist so relativiert. Auch in Österreich ist ja die Hälfte der Menschen in Graz haben einen slowenischen Hintergrund oder einen ungarischen. Also es hat sich hier alles nochmal ganz anders aufgerollt, würde ich mal sagen.
Ja, mit Ihrem Roman 16 Wörter, da sind Sie ja für den Debütpreis des österreichischen Buchpreises ausgezeichnet worden. Da standen zwei Frauen im Mittelpunkt. Hier sind es Männer, auf unterschiedliche Weise vom Leben versehrte Männer, muss man sagen. Wie sind Sie auf den Stoff und vor allem, wie sind Sie auf diese unglaublich charismatische Figur des Ali Najjar gestoßen?
Also Ali Najjar ist mir in mannigfaltiger Version immer wieder in Interviews in Zeitungen begegnet, weil mir ist aufgefallen, dass ganz viele Deutsch-Iraner, die auch in der Öffentlichkeit stehen, also auch in Österreich, also österreichische Iraner und Deutsch-Iraner, dass die oft in den 80ern von ihren Eltern alleine nach Europa geschickt wurden, und um eben dem Schicksal als Kindersoldat zu entgehen. Und also es gibt viele Ärzte, aber auch in der Politik und im Filmgeschäft und in der Werbung und in ganz vielen Branchen sind mir immer wieder relativ charismatische Personen begegnet, die am Rande eben erzählt haben, dass sie entweder mit ihren Familien oder aber größtenteils auch oft alleine nach Deutschland oder Österreich gekommen sind, mit 14, 15 sich ganz allein zurechtfinden mussten. Und ich habe mich immer gefragt, was das mit einem macht, ob man dadurch dann vielleicht wirklich furchtloser ist, ob man seine Ziele konsequenter und ehrgeiziger verfolgt, weil man auch den Eltern, die daheim geblieben sind, irgendwie zeigen will, ich habe es geschafft oder ich habe mich allein durchgeschlagen, dass man vielleicht eine andere Ernsthaftigkeit von Anfang an mitbringt. Und das fand ich interessant und so bin ich auf Ali Najjar gestoßen oder gekommen, ja.
Das ist ja ein sehr, sehr charismatischer, strahlender, auch man kann sagen in Teilen grausamer Chef dieser Agentur. Und gleich zu Beginn des Romans schleicht sich da ja aber auch noch ein zweiter Erzählstrang ein, wie so ein Schatten, nämlich diese erschütternden Erlebnisse eines Kindersoldaten, eines 14-Jährigen im Krieg. Eine wirklich grauenhafte Szene, die bleibt mir besonders in Erinnerung. Da wird er mit anderen Kindern im Grunde so als lebendes Bombenfutter in ein Minenfeld geschickt. Und da läuft er also schwer verletzt über die warmen, noch weichen Leichen seiner Freunde. Das ist zu lesen ausgesprochen hart und schmerzhaft, aber das zu schreiben muss wahrscheinlich noch viel härter und schmerzhafter gewesen sein. Wie ging es Ihnen damit?
Ja, auf jeden Fall. Also davor hatte ich am meisten Respekt, muss ich sagen. Wobei es ist immer seltsam, wenn ich dann schreibe, bin ich so in dieser Figur drin, dass ich das dann auch vergesse, dass das eigentlich jetzt total anmaßend empfunden werden könnte, dass ich, die ich im Westen lebe, in meiner gemütlichen Wohnung und eigentlich noch nie was wirklich Schlimmes erlebt habe, dass ich mir anmaße, sowas zu schreiben. Das ist erst, wenn ich aus dem Schreibprozess raustrete, kommen mir diese Gedanken. Aber wenn ich drin bin, bin ich drin. Und komischerweise konnte ich mich gerade dieser Figur, habe ich mich extrem nahe gefühlt. Also es hat immer was Esoterisches, aber ja, es ist so.
Die andere, ja vielleicht sogar Schlüsselfigur für Ihren Roman ist Sina, ein ziemlich ausgebrannter Angestellter von diesem Ali Najjar in der Agentur. Dieser Sina, der trägt zwar einen persischen Namen, weil sein inzwischen abhanden gekommener Vater Perser war, ansonsten hat er allerdings kaum Berührungspunkte zum Iran. Und trotzdem erlebt er in seinem Alltag schon als Schüler Ausgrenzung. Sie beschreiben das sehr subtil anhand einer eben Schulszene. Vielleicht können wir die kurz beschreiben. Was passiert diesem Sina da?
Sie meinen die Szene mit dem Mathematiklehrer?
Ja.
Oder mit dem ja, also er ist eigentlich immer ein sehr zurückhaltender Typ, weil er eben immer spürt, dass er dann doch irgendwie anders ist. Und aber Kinder und Jugendliche wollen ja eigentlich nicht anders sein. Die wollen immer so sein wie alle und dazugehören. Und aufgrund dieser Andersartigkeit, die auch damit zusammenhängt, dass er nicht nur fremdartig aussieht, sondern auch ohne Vater groß geworden ist und nur mit einer recht schwachen Mutter, dass er sich da immer sehr zurückgehalten hat und eigentlich nie aus sich herausgetreten ist und auch Aggressionen und alles immer runterschlucken musste. Und es gibt so eine Szene, da holt ihn der Mathematiklehrer nach vorne, lässt ihn einen Zug an die Tafel malen mit mehreren Waggons. Und er muss einen Waggon um den anderen malen und der Mathematiklehrer und die ganze Klasse sitzen da und schauen ihm dabei zu. Und dann sagt der Mathematiklehrer, Sina, dieser Zug ist jetzt für dich abgefahren, kannst dich setzen, du kriegst eine 5, also um das jetzt ganz verkürzt wiederzugeben. Und in diesem Moment bricht es wirklich nur einmal in seinem Leben aus ihm heraus und er spuckt dem Mathematiklehrer ins Gesicht. Und genau, das ist so eine Szene oder eine andere Schulszene ist eben, da erinnert er sich dran, dass er in der Theater-AG nicht Stanley Kowalski spielen durfte, die Hauptrolle in Endstation Sehnsucht, sondern der Lehrer eben sagte, bei Ali Baba und die 40 Räuber, da könnte er dann die Hauptrolle spielen. Mhm. Also das sind so Kleinigkeiten, aber er ist eigentlich gar nicht so ein anklagender Typ und er hat sich auch nie wirklich mit Rassismus beschäftigt oder so, weil auf der anderen Seite ist er ja eigentlich Deutscher.
Ja. Ich finde eben gerade in dieser ersten Szene mit dem Lehrer so hochinteressant, welche Folgen das dann zeitigt. Also dann wird natürlich ein Riesenfass aufgemacht, nachdem er versucht hat, diesen Lehrer anzuspucken. Und es wird so unterschwellig doch auch irgendwie vorausgesetzt, dass dieser Hass, diese Wut zusammenhängen müsse mit seiner Herkunft, obwohl seine Herkunft ja eben Deutschland ist. Was ich noch wirklich interessant fand, wie sie diese beiden Figuren zusammenführen. Also Ali Najjar wird dann ja gemeinsam mit seinem Angestellten in seine alte Heimat fahren, beziehungsweise auf die Spuren seiner Vergangenheit. Und wir erleben da, wie er also eingeholt wird und erfahren, dass es noch einen anderen, einen Ziehbruder gegeben hat, der in Teheran verblieben ist, während er eben nach Deutschland kam. Der eine Bruder ist also gegangen, der andere geblieben. In einer Rezension las ich, da würden diese beiden Lebenswege im Grunde zum Schicksal, zum Sinnbild fürs Schicksal des Irans. Hatten Sie das tatsächlich so im Kopf?
Hatte ich nicht, aber ich finde das sehr treffend. Das finde ich immer super, wenn man in Rezensionen oder durch kluge Leser noch mal mehr über sein eigenes Werk erfährt. In dem Fall ist es wirklich so. Also es ist auch so, dass ich mich zum Beispiel immer fragen muss, was wäre aus mir geworden, wenn meine Eltern nicht gegangen wären? Also wenn wir im Iran geblieben wären, welcher Mensch wäre ich heute? Was wäre mit mir alles passiert? Das sind so Fragen, ich glaube, die stellen sich ganz viele Menschen, die ihr Geburtsland verlassen mussten. Und für den Iran natürlich, ich glaube, das ist das Land mit dem größten Brain-Drain-Problem weltweit. Also jeder, der kann, verlässt das Land, egal wohin, früher hauptsächlich in den Westen, aber inzwischen auch nach Malaysia, nach Indien, nach Georgien, also egal, hauptsächlich Hauptsache raus. Und die, die verbleiben, die müssen irgendwie klarkommen, aber kaum jemand verbleibt da freiwillig. Und deswegen finde ich diesen Satz aus dieser Besprechung, ich glaube in der Frankfurter Rundschau war das, extrem treffend. Ja. Mhm.
Frau Ibrahimi, vielleicht noch zum Schluss, wie beurteilen Sie die politischen Perspektiven für den Iran? Was würden Sie sich dieser Tage vor allem für Ihr Land wünschen?
Also zunächst einmal ganz akut natürlich, dass diese Corona-Krise irgendwie noch nicht zum ganz großen Desaster wird. Wobei, soweit ich das einschätzen kann, steuern wir schon darauf zu. Das wäre natürlich ganz akut. Und dann natürlich, wissen Sie, ich bin da total gespalten. Auf der einen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass dieses zarte Aufblühen, das nach dem Atomdeal begonnen hatte, dass das weitergehen kann und die Wirtschaft wieder in Schwung gerät und die Menschen wieder eine Perspektive sehen, was derzeit absolut nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Menschen, die sagen, ja, aber dann verlängern wir im Grunde die Lebenszeit des Regimes. Also es ist total, ich bin da auch total zwiespältig. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Natürlich hoffe ich, dass die Menschen in Freiheit leben können und demokratisch wählen und selbstbestimmt sein können und die einzige Perspektive nicht nur daran besteht, das Land zu verlassen, aber im Moment ist es wirklich total verkorkst alles und leider auch mit jemandem wie Donald Trump an der Spitze kann man auch wirklich, glaube ich, überhaupt keine Vorhersagen machen.
Sie sind Autoren, Sie müssen keine Vorhersagen dazu machen, aber Sie liefern großartige Literatur zu genau diesem Zwiespalt. Nawar Ibrahimi, Das Paradies meines Nachbarn, ist erschienen im BTB Verlag in München. 221 Seiten, kosten 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.